herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung ein unabhängiges Magazin an, in dem ich über Videospiele und Brettspiele spreche, aber zwischendurch auch über Literatur und Geschichte. Diese Alternative zum Reichweitenjournalismus ist nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal schaut, ob da ein Abo für euch dabei ist. Jetzt geht es auch schon los mit dem heutigen Gespräch und da freue ich mich sehr darüber. Zum einen, weil tatsächlich mal Elden Ring ein Thema ist und zum anderen die arthurischen Legenden. Tja, und da fange ich mal mit einer kleinen Einleitung an, denn in meiner Rezension zum Action-Rollenspiel Tainted Grail – The Fall of Avalon, das ist ja 2025 erschienen, gehe ich ein kleines bisschen auf die mittelalterliche Legende um König Artus ein. Die hat sich über ganz Europa an den Höfen ausgebreitet. Und diese Geschichten über Britannien, Excalibur, Lancelot und Co. waren über alle Grenzen hinweg sehr populär und sind es offensichtlich noch heute. Denn die Story und diese mythische Welt haben ja eben auch die Entwickler von Tainted Grail inspiriert. Und auch in einem Brettspiel, das ich kürzlich vorgestellt habe, ging es darum. Natürlich wird die Legende von Artus in so einem Videospiel dann ganz anders erzählt als das, was man mit der Sage zu der Zeit verbunden hat. Also über die Könige Britanniens, und da ist der Geoffrey von Monmouth aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts ja der erste Quellgeber in dieser Hinsicht, denn der Waliser hat vermutlich die älteste historische Überlieferung übermittelt. Und daraus, um das jetzt abzukürzen, entstand dann eben ein fantasievoller europäischer Sagenkreis, der sich immer anders entwickelt hat. Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema, und zwar Elden Ring und Vigalois. Denn es gab im Mittelalter schon erzählerische Spin-offs. Dieser Versroman Vigalois des oberfränkischen Dichters Wirnd von Grafenberg aus dem 13. Jahrhundert, der steht im Zentrum unseres Gesprächs heute. Tja, was hat das jetzt mit König Artus zu tun? Dr. Thomas Müller, Literaturwissenschaftler an der Uni Zürich, hat sich in seinem Aufsatz Das Hindernis und Zeugnis, arthurische Formate im Vigalois und in Elden Ring genau damit beschäftigt. Und jetzt ist aber auch gut. Ich begrüße nämlich jetzt Thomas Müller. Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Zum einen, dass Elden Ring endlich mal wieder ein Thema ist hier auf Spielvertiefung. Das hat mir ja 2022 richtig gut gefallen und ich denke dir auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ein bisschen später angefangen. Ich musste 2022 noch die Diss abschließen, habe das priorisiert. Ich glaube, zu Recht. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber ich habe es mir dann natürlich auch intensiv angeschaut, ja.
Ja, und das ist natürlich, wenn man hauptberuflich Akademiker ist und seine Doktorarbeit schreibt und recherchiert, dann ist so ein episches Rollenspiel natürlich auch keine leichte Sache, die man mal ebenso nebenbei hinter sich bringt, ne?
Genau, also man kann sich da ja auch sehr drin verlieren. Elden Ring ist ja auch riesig. Ich komme ja so ein bisschen von der Dark Souls-Reihe, was ja auch groß ist, aber es ist immerhin Devil-basiert. Und Elden Ring, da tun sich ja ganze Welten auf, die man nicht erwartet.
Was man vielleicht auch nicht so per se erwartet ist, dass es da tatsächlich Verbindungen gibt zwischen einem Action-Rollenspiel von From Software, immerhin ein japanischer Entwickler, aus dem Jahr 2022 und einem mittelalterlichen Versroman, den ich bis dahin noch nicht kannte. Deswegen bin ich auch sehr froh und dankbar, dass ich da eine Anregung bekommen hatte. Denn Vigalois ist der Sohn von Gawain, ne?
Genau, also du hast das ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich ein Spin-off. So funktionieren Artus-Romane, dass eigentlich einzelne Artus-Ritter wie so eine kleine Story für sich erhalten und vom Artus-Hof ausgehen und auf Aventüre ausziehen. Und so entstehen dann eben einzelne Artus-Romane.
Du vergleichst in deinem Aufsatz ausgewählte Texte und Szenen aus dem Versroman Vigalois mit dem Videospiel Elden Ring. Und das finde ich natürlich super spannend, dass da tatsächlich Verbindungen zu erkennen sind. Wie bist du denn gerade auf Elden Ring gekommen als Vergleichsspiel? Hättest du da auch andere Alternativen gehabt oder hat sich das wirklich direkt angeboten?
Also vielleicht an der Stelle auch als Disclaimer, ich bin natürlich nicht der Erste und auch nicht der Einzige, der gegenwärtige Computerspiele, Action-Rollenspiele mit Artus-Romanen vergleicht. Da gibt es auch andere Leute, die das tun. Jetzt diese spezifische Konstellation Vigalois plus Elden Ring, das hat dann mich sehr interessiert, als ich mich auch recht gleichzeitig damit befasst habe. Ich habe auch einen Kurs unterrichtet zum Vigalois und dann eben Elden Ring intensiv gespielt. Und was ich eben spannend fand, wie du jetzt auch gesagt hast, man erwartet das ja nicht zwingend in Elden Ring. Klar, das ist ein Dark Fantasy-Spiel, das heißt, mittelalterliche Anleihen sind da, aber es versucht ja jetzt nicht dezidiert irgendwie diesen Mythos auch thematisch aufzubringen. Und deswegen habe ich dann, ich habe es Formate genannt, also so wie Erzähldynamiken, die sichtbar werden, also die so ein bisschen unter der Oberfläche sich bewegen. Und fand das einfach erstaunlich, dass wir in Elden Ring, ich glaube sogar mehr noch als in Dark Souls und auch mehr als in anderen Action-Rollenspielen, dass sich dieser Vergleich einfach sehr anbietet.
Also nur noch mal zum Verständnis, du suchst jetzt in deinem Aufsatz nicht nach Spuren der Artus-Legende in Elden Ring, darum geht es nicht, sondern nach vergleichenden Erzähldynamiken in beiden Geschichten.
Genau, also es gibt ein schönes theoretisches Modell, das aus der Anglistik, aus der Amerikanistik kommt, von Elisabeth Bronfen, Zürcher Anglistin. Cross-Mapping, da geht es darum, dass man eben zwei Gegenstände miteinander in Beziehung setzt, die nicht per se etwas miteinander zu tun haben. Das kann ein literarischer Text mit einem Film, mit einer Serie sein. Und ich finde es besonders interessant, wenn man eben ältere Literatur nimmt, also mittelalterliche Literatur mit Games. Weil ich glaube auch, dass sich dieses Medium sehr anbietet, dass wir in Artus-Romanen, aber auch in anderen mittelalterlichen Texten gleiche ästhetische Erfahrungen machen können, wie zum Beispiel in Elden Ring. Und das finde ich eben schon faszinierend. Also um 1200 ein Artus-Roman, sehr andere Umstände, anderes Medium, also medial und historisch sehr weit weg. Und dann spielen wir heute eben sowas wie Elden Ring, ein sehr populäres Spiel. Das finde ich dann eben auch zusätzlich interessant. Das ist nicht ein kleines Indie-Spiel, das sich sozusagen am Artus-Roman versucht, sondern es ist ein sehr populäres Spiel. Und dort, ich will jetzt nicht sagen, man spielt den Artus-Roman nach, aber eben man kann so einzelne Dynamiken, glaube ich, spielen, die man in den Texten eben auch findet.
Und darauf gehen wir später noch genauer ein, auf diese Dynamiken, die du da sehr schön herausanalysiert hast, mit einigen Überraschungen, finde ich, die wirklich klasse sind. Aber was mich genauso neugierig gemacht, ist genau das, was du jetzt schon so angerissen hast, dass man davon ausgehen kann, dass es 8 Jahrhunderte nach diesem mittelalterlichen Versroman, den dieser Wirnd von Grafenberg geschrieben hat, eben ein Videospiel gibt und dass vielleicht die Wirkung dieser beiden Erzählungen oder Geschichten bei den Rezipienten, bei den Lesern oder Spielern vielleicht sogar eine ähnliche war.
Ja.
Und das ist natürlich klasse. Jetzt frage ich mich, ob dieser Wirnd von Grafenberg, ob man den vergleichen kann, in der modernen Sprache jetzt vielleicht auch mit so einer Art Independent-Entwickler, der sich eines Genres bedient, wie zum Beispiel dem Artus-Mythos, und jetzt sein eigenes Spiel, in diesem Fall seine eigene Geschichte draus strickt. Kann man das so sagen?
Mhm. Genau, also das geht jetzt ein bisschen in Forschungsgeschichte rein, aber ich glaube, das ist hier auch passend. Wirnd hatte lange Zeit, bis vor einigen Jahrzehnten, so einen Sonderstatus in der Medievistik. Er wurde eigentlich als Nachahmer gelesen. Also man hat immer Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach so als die großen mittelalterlichen Autoren hingestellt und hat zum Beispiel gesagt, der Erek von Hartmann von Aue sei so der ideale Artus-Roman, der habe eine gewisse Struktur. Und man hat dann alle späteren Artus-Romane daran gemessen und alles, was davon abweicht, wurde dann als defizient abgewertet.
Mhm.
Und das Interessante, da ist jetzt auch die aktuelle Forschung, also eben schon seit ein paar Jahrzehnten, es gab einen sehr wichtigen Aufsatz in den 80er Jahren, der das gezeigt hat, und seit da kommt man eigentlich von dieser Leitthese ab, wird dieser Roman eben auch in seiner Eigenleistung gewertschätzt. Wir würden heute sagen, dass Wirnd eigentlich so ein paar Fantasy-Elemente reinbringt. Also wir haben sehr wirksame Gegenstände, die Vigalois benutzen kann. Wir haben interessante Gegner. Also wenn man jetzt schon auf From Software blickt, könnte man sagen, das Gegnerdesign ist spannend. Wir haben Drachen, wir haben Riesen, also sehr unhöfische Kontrahenten. Die Heiligenlegende kommt rein als Textsorte. Also es ist so eine Art Genre-Hybrid, was wir da haben. Und deswegen ist das eben ein ganz reicher Text, würde ich sagen, auch wenn man es eben so von gegenwärtigen ARPGs aus betrachtet. Ja.
Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass es auch auf einer anderen Ebene eine gewisse Modernität in diesem Vigalois gibt. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe mich damals in meinem Studium ein bisschen beschäftigt mit der Tidrich-Saga und Dietrich von Bern. Das war aber auch das Einzige, was vielleicht so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber dann habe ich mir den Vigalois mal angesehen und schon in der Einleitung begegnet mir diese Modernität. Ich zitiere jetzt einfach mal aus einer deutschen Übersetzung, weil ich des Mittelhochdeutschen nicht mächtig bin.
So ist es ja auch Deutsch, Mittelhochdeutsch. Ne?
Richtig. Also, welch vortrefflicher Mensch hat mich aufgeschlagen. Wenn es jemand ist, der mich lesen und verstehen kann, dann möge er mich, auch wenn es etwas an mir zu tadeln gibt, freundlich behandeln und mich mit übler Nachrede verschonen. Dies wird ihn ehren. Ich weiß sehr gut, dass ich gar nicht bereinigt und begradigt und auch nicht so gut geschrieben bin, so dass mich ein Lästerer leicht verleumden kann. Denn niemand kann sich vor ihnen recht schützen, wie kunstgerecht auch immer er schreibt. Also, da musste ich ja wirklich schmunzeln über diese Ironie. Wir reden ja hier über die Stauferzeit, das ist über 800 Jahre her. Und man hat das Gefühl, das sind Menschen, mit denen man sich sofort hätte unterhalten können.
Ja, genau. Also danke für diese Steilvorlage. Das ist ja der Anfang vom Vigalois. Und vielleicht zwei Dinge. Also erstens mal der Prolog, den du hier zitiert hast, der ist wirklich narratologisch sehr reich. Wir haben verschiedene Sprechinstanzen. Ich meine, hier spricht eigentlich das Buch oder die Erzählung. Ja, also, wer hat mich guter aufgetan? Also, mich wurde als Buch verortet, ja, dass hier das Buch selbst spricht. Wir haben dann über mehrere Dutzend Verse haben wir verschiedene Ich-Sprechinstanzen, die wechseln. Ja, also, narrativ ist das wirklich extrem krass, was da passiert. Das ist nicht irgendwie einfach gestrickt. Das ist, es hat mehrere Ebenenbrüche drin. Das ist mal zum Vigalois und da jetzt vielleicht ein bisschen abstrahiert dazu. Das ist auch etwas genuin Mittelalterliches. Also, wenn man vielleicht nicht so in der Materie ist, gibt es ja gewisse Vorurteile gegenüber dem Mittelalter, vielleicht auch gegenüber der mittelalterlichen Literatur. Und ich meine, diese Texte sind hochkomplex. Das sehen wir am Vigalois, das sehen wir auch beim Iwein. Wir haben so Sachen wie Binnenerzählungen, ja, die dann quasi den Protagonisten, also das betrifft jetzt eher den Iwein, da gibt es eine Binnenerzählung, die dann den Protagonisten dazu motivieren, selbst zu handeln und quasi das zu restituieren, woran der Vorgänger gescheitert ist. Ja, also Erzählen löst Handlung aus. Und ich meine, das ist verrückt, also wenn man das nicht kennt und das zum ersten Mal liest. Und so ging es auch mir im Studium, vielleicht noch eine kleine Anekdote eingestreut. Ich habe mich ja dann mit Heiligenlegenden befasst in der Doktorarbeit. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet beim Beginn meines Studiums. Aber dann kriegt man mal so einen Text vorgelegt und dann liest man das und man denkt sich einfach nur, was passiert hier? Ja, und nicht nur inhaltlich. Ich meine, bei Heiligenlegenden gibt es auch so Zeug wie Folter und so, was dann auch auf der Ebene irgendwie heftig ist. Aber da passiert einfach narrativ ganz viel. Und wie du auch gesagt hast, das ist sehr modern oder postmodern. Ja, ich würde behaupten, und das sage ich jetzt nicht, weil ich Mediävist bin, sondern ich glaube, das lässt sich auch objektivieren, dass diese Texte eigentlich so unseren medialen Erfahrungen näher stehen als so mancher moderner Text um 1800 oder 1900.
Ich habe so einiges, was ich während meiner Schulzeit im Deutschunterricht lesen musste, als ferne Literatur empfunden.
Ja.
Damals noch im negativen Sinne, weil ich als junger Mensch keinen Bezug hatte zu, sage ich mal, Effi Briest oder zu der Zeit. Ja. Erst später, während des Studiums, wusste man dann gewisse stilistische Sachen zu schätzen vielleicht und hat sich einfach über den Tellerrand entwickelt. Aber wenn ich das hier lese, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Zugang auch für jüngere Menschen gar nicht so schwer ist. Mhm. Natürlich darf man nicht vergessen, es geht hier um den Prolog.
Ja.
Und das ist die Einleitung und danach, du hast es auch schon angedeutet, entspinnt sich eine durchaus komplexe Erzählung.
Mhm.
Aber ich finde, hier ist auch schon die erste Gemeinsamkeit zwischen Elden Ring und Vigalois ist, dass sie sich modern anfühlen in der Ansprache.
Mhm.
Jetzt ist natürlich Elden Ring manchmal auch humorvoll, aber nicht auf diese Art. Mhm. Aber viele Leute, die vielleicht Videospiele in letzter Zeit hinter sich gebracht haben, die mit dem Mittelalter zu tun haben, wie zum Beispiel Inculinati oder Pentiment, vielleicht auch Kingdom Come Deliverance 2, da flackert das auch ab und zu auf. Wenn da Humor am Start war, dann haben die sich vielleicht gedacht, hey, das haben die Entwickler jetzt reingebracht, damit das für uns nahbarer ist, dieses Szenario. Aber wenn man mit Medievisten spricht, Historikern oder jetzt eben auch mit dir, dann sagen die einem sehr oft, dass das Mittelalter, was Satire, Humor und so weiter anging, unserer Zeit eben tatsächlich sehr ähnlich war.
Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, man kann es natürlich nicht ganz pauschalisieren, jetzt zu sagen, irgendwie das Mittelalter ist humorvoller als zum Beispiel die klassische Moderne. Das würde ich jetzt auch nicht tun. Aber wir erwarten vielleicht nicht dieses Ironielevel, das wir an manchen Stellen in Artus-Romanen oder anderen Gattungen auch finden. Oder eben auch so narrative Spielereien, wie wir das hier haben. Und ich finde eben auch bei Elden Ring, also allein wenn man da das erste Mal in die offene Welt rauskommt und so den ersten NPC anspricht, das ist ja auch ein ziemlicher Meta-Humor. Also wenn einem dann gesagt wird, hey, du musst gut zuhören und hey, du bist maidenless und so. Also man wird da ja direkt so ein bisschen geschämt auf der einen Seite, aber es werden einem auch so Hints gegeben, so hintersinnige Hinweise, dass man eben zuhören muss, dass man den Dialog aufrechterhalten muss. Dass, also wenn man dann wieder weggeht, dann werden einem Informationen vorenthalten. Also eigentlich, dass man genau lesen muss. Das ist ja eigentlich so ein Meta-Lesehinweis, den man da bekommt.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch noch einen Unterschied zwischen den beiden, was die Rezipienten, die Leser oder eben Spieler angeht. Der Vigalois war zu seiner Zeit recht beliebt, hast du gesagt, ne?
Ja, der ist auch mega gut überliefert. Also wir haben von manchen Texten noch eine Handschrift. Vigalois mega gut überliefert, war sehr populär, genau.
Und kann man das auch lokalisieren? Kann man sagen, das war im deutschsprachigen Raum sehr populär oder eher in Süddeutschland, Franken?
Man kann natürlich ein Stück weit nachvollziehen, wie sich Handschriften bewegt haben, also in welchem Besitztum die waren, aber wir haben relativ oder eigentlich gar keine Lesezeugnisse, also dass wir jetzt wirklich auch Erfahrungsberichte haben. Das ist eben auch ein Problem, weil wir vorhin ja über Rezeption gesprochen haben. Also wie wurde das empfunden? Leseerfahrung, das ist eigentlich spekulativ, oder? Deswegen, ich versuche das dann methodisch immer an Textqualitäten festzumachen. Also wenn ich sage, man kann an dem Text gleiche ästhetische Erfahrungen machen wie im Spiel, versuche ich das eigentlich immer als Textdynamik zu zeigen. Sonst ja, wird es spekulativ.
Ja, ich habe auch nur deshalb gefragt, weil Elden Ring sich ja, wie du auch schon erwähnt hast, an die breite Masse richtet mittlerweile. Das fing ja auch anders an mit Demon's Souls und Dark Souls. Das darf man nicht vergessen. Es kommt ja letztlich auch aus einer Nische, wurde immer populärer, hat sich dann unfassbar gut entwickelt. Und ich glaube, spätestens Elden Ring war dann das, wo man sagen kann, das erreicht dann ein Publikum in der ganzen Welt. Und der Vigalois, der richtet sich ja von einem, ja, vielleicht nicht ganz so bekannten Verfasser, schon auch an eine Elite, kann man das sagen, die des Lesens mächtig war, ne?
Also Texte wurden im Mittelalter ja auch gehört, beziehungsweise das ist so ein Topos auch im wissenschaftlichen Diskurs. Da gibt es auch Leute, die sich dagegen aussprechen, dass es eben durchaus ein lesekundiges Publikum gab. Aber ich sag mal so, die Hauptargumentationsschiene ist schon, dass man diese Texte eben auch gehört hat. Es gibt dann sogar Rekonstruktionen, wie lange solche Vorlesesessions gingen. Ja, also wäre vielleicht so ein längerer Kinofilm, irgendwie so ein Herr der Ringe-Teil oder so, bis die Aufmerksamkeitsspanne weg ist. Aber es richtet, also wir haben hier natürlich kein Massenphänomen. Das ist ein Text, der an ein literaturinteressiertes Publikum gerichtet ist, was ja sich zunächst im monastischen Kontext bewegt hat und dann immer mehr an den Hof, also in den Adel gegangen ist. Ja.
Okay, aber das ist auch wieder schön, dass man sich vorstellen kann, dass jemand diesen Text, diese Handschrift vorliest. Und ich weiß nicht, wie lange man dafür brauchen würde, wie umfangreich der Vigalois ist, aber in dem Moment geht ja dann ein Vorhang auf und die Leute erleben ihr Abenteuer.
Mhm, genau.
Und das passiert auch in Elden Ring. Und jetzt gehen wir mal näher ein auf deine Analyse, deinen Vergleich der Erzähldynamiken. Und zwar suchst du nach Mustern, die man eben sowohl als moderner Spieler in Elden Ring als auch mittelalterlicher Leser dann beim Zuhören oder eben Lesen, denen man da begegnet. Ja. Und Hindernis und Zeugnis, fangen wir doch mal damit an. Worum geht es da?
Genau, das ist wie so die Großthese, wo ich dann so kleine Unterkategorien dazu gebildet habe. Also Hindernis, da ist eigentlich die Idee, dass man gegen Widerstände ankämpft, also sich gegen Widerstände durch eine Welt bewegen muss und quasi in der Überwindung dieser Widerstände Progress macht. Das haben wir, glaube ich, auch in anderen Computerspielgenres, also irgendwie in Platformer oder so, 2D-Platformer. Also man bewegt sich gegen Hindernisse durch eine Welt, das wäre der erste Teil. Und das Zeugnis, das finde ich eben spannend, auch im Hinblick auf beide Medien, ist vielleicht das etwas weniger offensichtliche, aber es ist schon jetzt auch sichtbar und es wurde auch im Artus-Roman schon benannt. Also diese Idee, dass man eben immer das, was man erreicht hat, auch bezeugt haben will. Also im Vigalois gibt es so lustige Momente, wo Vigalois gegen zwei Gegner kämpft, dann ist der eine besiegt und der andere gibt irgendwie auf und dann schickt er diesen besiegten Gegner, das ist ja auch wie in Elden Ring, wenn man so Doppelbosse hat, diesen besiegten Gegner schickt er dann an den Artushof zurück, damit dort halt quasi die Kunde bekannt wird, dass dieser Sieg stattgefunden hat. Und das erleben wir ja auch mit Achievements, das habe ich auch etwas thematisiert in dem Aufsatz, dass unsere Spielpraxis ja auch sehr dadurch angeleitet ist, dass wir Achievements hunten. Das ist dann ein bisschen vom Typ abhängig. Da gibt's Leute, die spielen mehr für die Spielerfahrung und andere spielen nur, weil sie Achievements ausstellen wollen.
Mhm. Also auf der einen Seite die Herausforderung, die Überwindung, das, was ein Artus-Ritter auf seiner Quest leisten muss. Auf der anderen Seite die Bestätigung dessen, was er geleistet hat, damit alle Welt auch davon erfährt.
Genau.
Interessanterweise sind diese Geschichten des Mittelalters da, ja, vielleicht eine Inspiration, vielleicht auch schon ein Stück weiter in dieser reinen Mechanik. Denn innerhalb der Videospielwelt gibt es ganz wenige Titel, die innerhalb der Welt selbst dem Zeugnis folgen und dem Spieler das auch mitteilen. Es gibt ein Spiel, das nennt sich Shadows of Mordor. Mhm. Da geht's im Mittelalter zur Sache. Da geht's in Mittelerde zur Sache. Und man kämpft dort als Schatten auch gegen Orks. Und die haben eine Hierarchie. Und wenn man dort einen kleineren Ork-Häuptling besiegt, aber der stirbt nicht oder jemand anderes ist dabei, dann wird davon erzählt innerhalb der Reihen der Orks. Das heißt, es spricht sich rum, dass der Spieler diesen oder jenen Ork getötet hat. Und dann wird man herausgefordert von einem anderen, der davon gehört hat. Mhm. Und ich vermisse dieses Element innerhalb der Videospielwelt sehr, weil ich das spannend fand, dass dort auf der Gegnerseite so eine Eigendynamik entsteht und man selber gejagt wird. Das hat jetzt Elden Ring in dem Sinne nicht. Und du hast ja unter Validierung eher die Bestätigung des Spielers nach außen gemein.
Genau, das wäre außerhalb des Spiels, also wenn wir über Achievements reden. Aber ich würde schon auch sagen, dass das im Spiel stattfindet. Man kann das ja auch auf verschiedene Ebenen ziehen, also dass man immer zurückkehrt an gewisse Punkte, an eine Grace, nach Roundtable Hold, dass man das, was man erreicht hat, irgendwie einhandeln will gegen Waffen, gegen Waffenverbesserungen, also dass es schon auch immer so ein Zurückkommen gibt an einen zentralen Hub, also dass man ja nicht wie so ein Berserker in die Welt rauszieht und sich einfach bis zum Schluss durchboxt, sondern dass es immer wieder so, man könnte auch sagen, so Momente der Einkehr gibt, wo man sich vielleicht wieder sammeln muss. Dass man so kleine Bewegungen des Zurückkommens an einen zentralen Ort hat.
Ja, das stimmt. Man bekommt ja auch Feedback von Feinden, je nachdem, wie man sich verhalten hat. So ist es nicht. In Shadow of Mordor war das ein komplettes System im Hintergrund. Aber das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Innerhalb deines Aufsatzes geht es dann auch um eine Gegenüberstellung von Landschaft als Aspekt. Und das fand ich auch ganz spannend, denn jetzt kann man sich denken, wo sind denn da bitte die Bezüge? Und da hast du auch sehr schöne Vergleiche gefunden. Und vielleicht magst du da mal drauf eingehen.
Also es gibt ja in Elden Ring diesen Moment, wo man nach Leonia of the Lakes rauskommt, Godric the Grafted, Stormvale Castle, und dann kommt man auf diesen Felsvorsprung und dann sieht man zum ersten Mal auf Leonia. Und dieser Moment ist auf YouTube ja ganz oft recycelt worden, auch Reaction-Videos, wie Leute das empfinden, wenn sie da rausblicken. Dann steht man dort und man sieht die Academy vor sich. Also nicht direkt vor sich, aber sie ragt relativ deutlich in den Himmel. Und das Interessante ist ja, dass man intuitiv weiß, ich muss dorthin. Man weiß jetzt nicht, was dort wartet, also ist das ein sicherer Ort. ist das wie so eine nächste Basis oder muss ich dort einen Gegner besiegen oder ist es beides? Also kann es zuerst irgendwie ein feindselig sein und es wird dann zu einem Aufenthaltsort. Und das ist eigentlich eine, wie soll ich sagen, so eine topologische Struktur. Ich bin auf einem erhöhten, sicheren Standort, blicke über einen weiten Bereich, der für mich nicht ganz durchschaubar ist. Man kann erwarten, dass in diesem Zwischenraum Gegner warten und dann blickt man eben auf so eine zentrale Burg oder genau, und weiß, ich muss jetzt dorthin. Und es gibt ja auch noch so kleine Orte, die verstreut sind. Dort links gibt es eine Ruine, dort rechts gibt es irgendwie etwas. Und da gibt es eben ein sehr schönes Modell in der Kulturtheorie, mit dem man das beschreiben kann.
Ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich möchte gerne nochmal aus deinem Aufsatz zitieren, weil ich das aus dem Grund sehr interessant fand, weil man dort auch diese Gemeinsamkeiten wieder entdecken kann. Du schreibst: Zwischen Ausgangs- und Zielpunkt werden diverse Hindernisse verortet. Ein Sumpf, ein See, hohe Felsen. Die Burg ist ohne Weg und Zugang, scheint unerreichbar. Selbst der Truchsess, von dem Vigalois diese Details erfährt, ist seit 10 Jahren nicht mehr an diesen Ort gelangt. Er warnt Vigalois darum nachdrücklich vor dieser Aventüre. Das war wirklich eine Textstelle, da habe ich mir gedacht, okay, das könnte auch eine Szene aus dem FromSoftware-Abenteuer sein.
Ja, genau. Und das Lustige ist ja, dass wir im Vigalois wirklich an mehreren Stellen diese Dynamik haben, dass der Protagonist eigentlich gewarnt wird. Das ist schon ganz am Anfang, als er noch am Artushof ist und Nereja vorbeikommt als Botin und sagt, also das ist quasi die Melina im Vigalois, und sagt, hey, willst du mitkommen auf, also sie sagt nicht, willst du mitkommen, sondern sie braucht jemanden, der mitkommt, und Vigalois bietet sich dann an. Schon dort wird Vigalois klar gemacht, dass das ultra gefährlich ist, was er hier tut. Und der Artusritter widersetzt sich eigentlich permanent diesen Warnhinweisen, und eben auch hier, das fand ich eben auch, und das würde ich eben auch als ironischen Humormoment beschreiben, dass hier eigentlich der Text sagt, hey, dort wartet der Tod auf dich. Aber hey, geh doch dorthin. Es ist relativ nah gelegen. Ja.
Hier sehe ich ja die mittelalterlichen Zuhörer vor mir, wie die wohl an dieser Stelle reagiert haben. Ob es für die eben auch diese Magic Moments gab, die heute dann vielleicht tausendfach auf YouTube nochmal dargestellt werden. Und ob es da auch diese Gänsehautmomente gab. Und ja, wahrscheinlich schon, weil das war ja das einzige damals existierende Medium, das den Vorhang öffnen konnte für so ein Abenteuer. Und das finde ich schon sehr spannend, dass man vielleicht ähnliche Erlebniserfahrungen gemacht hat.
Genau, und das Schöne ist ja auch, wenn man verschiedene Playthroughs macht in einem Spiel, dann erlebt man Momente ja anders. Und das hat man eben auch in der Medievistik für solche Vorlesesituationen betont. Also dass ja dann auch Verläufe ein bisschen variiert werden können. Also wir haben ja in unterschiedlichen Handschriften auch schon eine Varianz, dass gewisse Sequenzen ausgelassen werden oder dass es leichte Verschiebungen gibt. Und so kann man auch von, ich sag mal, von einer etwas abweichenden Co-Konstruktion von einem Text ausgehen, also zwischen Handschrift, dem Menschen, der vorliest, und denen, die zuhören.
Der Spannungsaufbau ist auch sehr geglückt an dieser Stelle, finde ich. Und man kann ja davon ausgehen, dass der Autor in diesem Sinne auch eine Lust hatte auf Anspruch. Also, dass er die Spannung erhöhte, indem er auch das Scheitern in Aussicht stellte. Genau. Des Helden. Das ist sehr schön. Ja, und du hast vorhin die Theorie erwähnt. Die kannte ich auch noch nicht. Und du hast geschrieben, es handelt sich dabei um die Prospect-Refuge-Theorie. Mhm. Und also, wenn es um diese Erfahrung von Landschaft geht. Und was hat es damit auf sich?
Genau, es ist eine Theorie, die in den Game Studies rezipiert wurde, kommt eigentlich aus der Geografie. Also das habe jetzt nicht ich in die Game Studies importiert, sondern das wurde bereits gemacht. Ich fand es dann aber sehr schlüssig, das einerseits auch im Vigalois zu verorten, als Dynamik, die wir ganz exzessiv in Elden Ring haben, oder man kann es auch in anderen Spielen beobachten, also in der Zelda-Reihe, in Journey zum Beispiel. Ich meine, Journey ist ein super Beispiel, weil man dort ja gar keine oder fast keine anderen Hinweise hat als die Topografie, ne? Und wenn man da vorne diesen Berg sieht, will man irgendwie dorthin. Und das ist eigentlich genau dieses Prinzip. Und Elden Ring, vielleicht auch verstärkt durch die Open World, benutzt das natürlich ganz stark als, ich habe das auch so zu beschreiben versucht, so als mehr oder weniger dezenter Hinweis, einem zu sagen, geh dorthin. Ja, also man hat ja diesen Lichtschweif von einer Grace, man hat Hinweise von NPCs, man hat Quests, die aber auch manchmal sehr diffus sind, man hat diese Paintings, die ich super spannend finde, aber eben auch diese Konstruktion der Landschaft, wo einem manchmal auch so kleine Hints gegeben werden, indem man vielleicht etwas ganz Kleines so oben rechts sieht, wo man schon einen Hinweis hat, dort könnte etwas sein.
Was mir gerade in Elden Ring besonders gut gefallen hat, war auch im Gegensatz zum klassischen sogenannten Environmental Storytelling. Das hat ja vor allem auch Bethesda etabliert. Das gibt's natürlich auch schon viel früher und auch in anderen Abenteuern. Aber wer mal durch so ein Skyrim oder ein Fallout gewandert ist, der wurde ja auch immer von Orten in der Ferne angelockt und wusste auch immer ungefähr, was da so passiert, sage ich mal. Also das ist ja schon dieses Prinzip. In Elden Ring kommt aber etwas hinzu, was eben dieser Prospect-Refuge-Theorie viel näher kommt, finde ich noch. Denn dort beobachtet man ja eben sehr oft aus der Distanz. Sei es, wie du schon beschrieben hast, über einen Panoramablick in einer neuen Gegend und man weiß, da hinten ist die Hauptquest, dieses Schloss, dort möchte ich hin. Dann gibt es aber das Gleiche noch im Kleinen in Elden Ring sehr häufig und gleichzeitig wird einem dort subtil vermittelt, dass man sich auch an der einen oder anderen Stelle verstecken kann, um aus sicherer Distanz etwas zu beobachten und dann entscheidet man sich in seinem, ich sag jetzt mal, kleinen Lager auf irgendeinem Wachturm oder aus dieser Position heraus, ob man denn jetzt schon dorthin möchte. Ja. Und es gab viele Situationen während des Spielens von Elden Ring, in denen ich das genossen habe, wie so ein Scout mir zu überlegen, ja, werde ich jetzt dorthin reiten? Gehe ich lieber einen Umweg? Und das war wesentlich intensiver als bei den zuvor erwähnten Rollenspielen von Bethesda.
Genau, das glaube ich auch. Und ich würde auch behaupten, dass das Spiel das weiß. Und unsere Wahrnehmung damit prägt. Deswegen rede ich da gerne von Wahrnehmungsformung, dass das Spiel das mit uns macht. Ich meine, man muss es dann ja nicht so nennen. Aber das hat man schon ganz am Anfang. Ich habe das am Schluss von dem Abschnitt, habe ich das auch mit dem ersten Tree Sentinel beschrieben. Da kommt man ja auch zur ersten Grace und zum ersten NPC raus. Und dann sieht man diesen Tree Sentinel. Und das ist ja auch auf YouTube vielfach gezeigt worden, wie Leute daran scheitern. Und im Hintergrund die erste Church. Ja, also man hat Grace, Tree Sentinel Church. Das ist eigentlich genau das gleiche Setting im Kleinen. Und mit diesem Medienwissen, dass ich da eigentlich so eine Struktur vor mir habe, kann man auch, oder man kann so halb wissen, dass dieser Gegner gefährlich ist und dass man ihn vielleicht umschiffen muss.
Ja, und interessant finde ich auch, dass es im Vigalois dann offensichtlich auch Sümpfe gibt, denn dafür ist From Software auch bekannt, dass man in diesen giftgrünen, mephitischen Gebieten meist sehr schnell sein Leben verliert. Sind die Sümpfe im Vigalois auch so gefährlich?
Genau. Ich habe das da mit dem Lake of Rot zu zeigen versucht in dem einen Kapitel. Und da finde ich das Lustige, dass halt wirklich im Vigalois gibt es diese eine Textstelle, wo wir auch so einen Sumpf haben, wo so ein Nebel aufsteigt. Man kennt das auch aus Lord of the Rings zum Beispiel. Und das Interessante ist dort eigentlich, dass halt die Agency des Protagonisten extrem eingeschränkt wird. Also der Sumpf tötet dort auch den Gegner letztgültig, eben nicht Vigalois selbst. Und beim Lake of Rot muss man ja sich sehr komisch bewegen. Man muss Resistenzen anziehen, damit man sich dort durchbewegen kann. Und dass wir da quasi eine Verlagerung haben der Agency weg vom Protagonisten, vom Avatar, in die Landschaft. Also eigentlich so eine Art Material oder Environmental Agency, die da eigentlich mit meiner Handlungsmacht in Konflikt tritt. Das fand ich da sehr spannend.
Jetzt hast du schon einige situationstaktische Elemente erwähnt, die Vigalois da nutzen kann, also Resistenzen und ich weiß nicht ganz genau, wie er bewaffnet ist, aber um ihn herum gibt es dann auch durch den Erzähler eine gewisse, ja, wie soll man sagen, sondern also er hat wahrscheinlich auch eine gewisse Ausrüstung und Fähigkeiten. Und vielleicht auch eine, ja, so ein Hintergrundwissen, so eine Lore, die sich dann durchaus unterscheidet von dem, was man jetzt aus klassischen Artus-Romanen kennt?
Also er hat Gegenstände, eben auch magische Gegenstände, er erweitert die auch, beziehungsweise er verliert sie mal und dann müssen sie ausgetauscht werden. Das hat dann sowas von situativem Equipment, wenn man es dann mit Elden Ring vergleicht. Er ist auch auf Hilfe angewiesen, zum Beispiel auf göttliche Hilfe. Es gibt so lustige Momente, wo Vigalois quasi sagt, okay, ich schaffe das nicht, ich setze mich jetzt dahin und ich schlafe jetzt einfach. Also so ein Moment der inneren Aufgabe. Und das eben finde ich auch sehr cool. Und dass dort der eigentlich exorbitante Protagonist sagt, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Und das ist dann ein Moment für göttliches Eingreifen. Mit der Lore, das ist natürlich in Elden Ring ja ein bisschen schwierig, oder? Die ist ja sehr, oder regt zu sehr viel Spekulation an. Und aber das ist schon etwas, was es auch in, finde ich, in beiden Medien gibt. Also ich glaube, Elden Ring ist vielleicht der etwas bekanntere Fall, wie das funktioniert mit Gegenständen und Hinweisen von NPCs und Gegnern und so. Beim Artus-Roman ist das natürlich nicht ganz gleich, aber es gibt schon auch so kleine Einsprengsel von Hintergrundstories oder eben es wird auch auf den Artus-Mythos angespielt, dass vielleicht mal eine Waffe in einem Felsen steckt und so und dann wird direkt Excalibur aufgerufen, ohne dass das explizit genannt ist. Also es gibt schon so kleine versteckte Elemente.
Ja. Das heißt, der Wirnd erzählt in der Stauferzeit auch fragmentiert?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das lässt sich eben wirklich vergleichen. Das ist, würde ich sagen, keine Projektion, weil man irgendwie zu lange in Elden Ring reingestarrt hat. Das ist ja quasi ein ganzer Diskurs. Also wir haben, du hast das ja eingangs auch schon erwähnt, wir haben diese historiografischen oder fast historiografischen Texte im englisch- und französischsprachigen Bereich. Dann haben wir ja auch von Chrétien französischsprachige Artus-Romane. Wir haben frühere Artus-Romane, also deutschsprachige Artus-Romane vor Wirnd. Und er bewegt sich da ja in ein Diskursfeld rein. Man kann das vielleicht ein bisschen mit Marvel vergleichen. Und er bringt da quasi einen weiteren Teil. Ja, also er schreibt sich da in einen Diskurs ein. Das heißt, er kann ja auch auf diesen Diskurs referieren. Und das ist ja auch aus einer Zuhörerinnenperspektive ist das ja sehr toll, wenn man eben Elemente erkennt oder eben weiß, okay, im Iwein funktioniert das so und jetzt erlebt zum Beispiel der Protagonist, also Vigalois, auch eine Krise, sie ist aber ein bisschen anders gemacht als beim Iwein, also die Idee von Variation.
Das heißt, es gibt für die Zuhörer auch, wenn man so möchte, Déjà-vus. Mhm. Und zwar für all jene, die schon irgendeinen anderen Artus-Roman kennen.
Ja.
Und das ist ja dann auch wiederum eine Gemeinsamkeit, denn Elden Ring basiert ja auch auf der langen Historie der Souls-Reihe und bezieht sich natürlich jetzt nicht direkt auf diese Story, also auf die gleiche Sagenwelt, sondern baut eine eigene auf, eine komplett neue mit einem Mythos, der jetzt nicht so viel zu tun hat mit Demon's Souls oder Dark Souls. Nichtsdestotrotz erlebt man natürlich auch dort das ein oder andere Déjà-vu als Spieler und fühlt sich erinnert.
Genau. Und ja, ich würde sagen, beim Artus-Roman ist das vielleicht ein bisschen größer oder eben es ist nicht so unter Kontrolle von einem Autor, wie das jetzt mit FromSoft und mit Miyazaki der Fall ist. Aber ja, ich finde es vergleichbar.
Ja. Und es gab ja auch kein Urheberrecht an,
richtig,
an Artus. Das heißt, jeder, egal ob in Frankreich, England, Deutschland, Italien, jeder konnte, wenn er sich denn traute, sich dorthin bewegen und eine eigene Geschichte erzählen. Nichtsdestotrotz hat der Prolog ja schon auch darauf hingewiesen, dass das damals auch beobachtet, aufgenommen und in irgendeiner Weise bewertet und vielleicht auch verurteilt wurde, wenn man das nicht so wirklich gut gemacht hat.
Genau, also das ist natürlich auch ein bisschen topisch, so dieses Jahr, ich hoffe, dass das gut ankommt und dass ich da nicht zerrissen werde. Das machen eigentlich die meisten Texte. Aber ja, es gab kein Urheberrecht, so wie wir das heute kennen. Man hat sich auch beim Vigalois hat man sich hingesetzt und wirklich Vers für Vers mit dem Iwein verglichen und geguckt, wo Wirnd abgeschrieben habe. Und deswegen wurde dann auch ein bisschen abgewertet.
Ja, das kenne ich ja auch ganz gut aus der Welt des Game Designs. Da ist diese Grenze zwischen Hommage und Plagiat manchmal auch ja, gar nicht so einfach zu finden. Denn gewisse Dinge, die kopiert sind, können auch Spaß machen. Hm. Aber ich sag mal so, wertvoller war wahrscheinlich auch in der Rezeption des Mittelalters das, was vielleicht der kreativen Neuschöpfung eher entgegenkommt.
Im Mittelalter geht es sehr stark um Variation. Wir haben dort wirklich so das Spielen mit Vorhandenem und dass man das leicht mit einem leichten Twist versieht. Das ist eigentlich so das Modell. Und ja, es ist nicht die Neuschöpfung, die wir vielleicht in der Moderne uns erhofft haben. So.
Ja.
Die dort auch nicht gegeben ist, aber die Idee war zumindest da, ja.
Auf jeden Fall konnte der Verfasser des Wiegerlois nicht davon ausgehen, dass jeder Zuhörer genau weiß, wie seine Variante en Detail funktioniert. Das heißt, das weckt natürlich gleichzeitig die Neugier. Also weil man wissen möchte, wie dort bestimmte Dinge wie Magie oder Kampf funktionieren oder wie so eine Quest eben endet. Also es gibt natürlich auch ganz große Unterschiede zwischen diesen beiden Geschichten, aber bei den Bosskämpfen oder zumindest beim Scheitern und bei den Bossen, da hast du auch Gemeinsamkeiten gefunden.
Genau, das war eigentlich das Erste, was mich interessiert hat. Das war ein früherer Aufsatz, den ich Lust am Scheitern genannt habe, den ich dann stärker mit Mystik in Verbindung gebracht habe. Ich finde das wirklich das Augenfälligste. Und wenn man so das ein oder andere Kapitel im Wiegerlois liest, funktioniert auch in anderen Artus-Romanen, aber hier finde ich am besten, dann liest sich das wirklich eins zu eins, sogar wie ein Phasenverlauf in From Software-Spielen. Also im Iwain gibt es eine Szene, wo er so eine Quelle auslöst, ganz, ganz bekannt, wird auch oft wiederholt im Text, und dann startet wie so eine Cutscene. Ja, es gibt so ein Gewitter, Wettereffekte und der Gegner kommt herangeritten. Das gibt's in vielen Bosskämpfen sozusagen in den Artus-Romanen. Dann gibt's eine erste Phase, wo sie irgendwie gegeneinander justieren, beritten mit Lanzen. Dann gibt's einen Phasenwechsel. Irgendwie der Gegner zieht einen riesigen Kolben und der Artus-Ritter zieht sein Schwert und dann intensiviert sich der Kampf. Also wirklich so Phase 2, Boss kommt in so einen Enrage-Modus. Auch wirklich eine gesteigerte Visualität, es sprühen Funken irgendwie. Wir haben im Wiegerlois einen Gegner, der wirklich so ein Feuertopf schwingt und so. Also man fühlt sich da echt in Dark Souls. Und deswegen lässt sich das sehr, diese Bosskämpfe lassen sich als ein Format nehmen, das wirklich sehr vergleichbar ist, wo man sich fast denkt, das kann eigentlich nicht sein.
Ja, ja, Feuertopf und Riese, da sehe ich auch direkt das ja. ein oder andere, die ein oder andere Arena-Situation vor mir. Und hinzu kommt ja noch dieses Scheitern. Das ist ja auch so ein Charakteristikum von der Souls-Reihe, dass der Spieler damit umgehen muss.
Ja.
Und daran wachsen muss. Und wie ist das beim Wiegerlois?
Ich habe mir eigentlich zwei Dinge angeschaut. Jetzt beim Wiegerlois speziell in dem Aufsatz habe ich das Scheitern der Vorgänger angeschaut. Dass Wiegerlois eben, wie auch schon ein bisschen besprochen, an ganz vielen Stellen gesagt bekommt, hey, wenn du da hingehst, dann wirst du sterben. Oder du wirst sogar der Nächste, der sich jetzt in diese Reihe der gescheiterten Vorgänger einfügt. Und Wiegerlois macht es dann eben trotzdem. Also man hat eigentlich das Wissen, dass das nicht funktionieren kann. Und Wiegerlois macht es dann trotzdem und gewinnt dann am Schluss auch, eben auch mal durch göttliche Hilfe. Und ich fand das einfach sehr spannend, dass wir in Elden Ring, und das gab es ja auch schon in den früheren Titeln, diese Bloodstains haben, wo man sieht, dass man sich hier gerade in einer Zone bewegt, wo eben viele Vorgänger gescheitert sind. Man sieht es einfach so, wenn man im Online-Modus ist. Offline sieht man es nicht, aber online sieht man es. Und man kann die ja anklicken. Und dann sehe ich ja sogar diese Reinszenierung des Scheiterns. Wie jemand irgendwo runterspringt oder wie jemand gerade so tot umfällt. Und eben dann, in dem Moment, könnte ich ja auch umdrehen. Also gerade in einer Open World von Elden Ring könnte ich ja umdrehen. Aber ich mache es dann trotzdem. Ich gehe diesen Gegner an. Und beim Wiegerlois haben wir das an mehreren Stellen. Beim Erek gibt es diese Stelle, wo gesagt wird, hey, wir haben hier so auf Pfählen, so Köpfe, so aneinandergereiht. Und Erek kriegt gesagt, dein Kopf wird hier der Nächste sein. Ja. Und dann wäre ja das eigene Scheitern wieder sichtbar in der Aventüre des nächsten Artus Rittes. Ja, also ich kann eigentlich zum Bloodstain werden. So, und das fand ich einfach strukturell sehr interessant, dass wir das in beiden Medien haben. Ja.
Und wenn der Vigalois zu scheitern droht oder wenn er es aus eigener Kraft nicht wirklich schaffen kann, dann hilft ihm Gott?
Es gibt einen Moment, wo ihm sein Reittier, also sein Pferd, hilft. Er kämpft gegen ein sogenanntes Waldweib, also so sagt es der Text. Und dann wiehert sein Mount und das Waldweib meint, es sei ein Drache, den es schon früher im Text gibt, und flüchtet. Also das Reittier unterstützt den Ritter. Und in ganz kritischen Momenten eben gibt er innerlich auf und dann greift Gott ein und löst eine Situation auf, die vorher unauflöslich schien. Und ich habe das dann, also ich habe jetzt nicht Gott gesucht in Elden Ring oder so. Ich meine, klar, es gibt diese Vorstellung von Göttlichkeit, aber dann würden wir eben in Lore gehen. Und Lore finde ich schwierig. Ich interessiere mich da eher für Gameplay. Und da habe ich mich gefragt, die Idee, dass man in From-Software-Spielen aufgibt, die ist ja sehr, sehr geläufig. Aber es gibt ja dann schon lösende Momente. Also, dass man sagt, ich gucke irgendwie ein Walkthrough oder ich gebe vielleicht mal den Controller irgendwie einem guten Freund, der das Spiel schon geschafft hat. Und dass es dann eben so eine Hilfestellung von außen gibt. Ja.
Mhm. Ja, diese, sage ich mal, innere Einkehr, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, diese Beschäftigung damit, wie gehe ich mit dem Scheitern um, wie oft werde ich scheitern, um dann irgendwann aus der Erfahrung, der Beobachtung taktisch zu wachsen und das Ganze zu schaffen. Das ist natürlich etwas, das die Souls-Reihe so stark etabliert hat. Jetzt mittlerweile muss man sagen, dadurch, dass es eben viele, viele Spiele nachmachen, ist es nichts Besonderes mehr. Mhm. In zig Genres wird das ja nach außen gekehrt. Aber damals, als Demon's Souls erschien und dann auch noch Dark Souls, habe ich das sehr genossen, dass mich dieses Spiel dazu bringt, mich damit zu beschäftigen, wie lange möchte ich scheitern, wie lange halte ich das aus und was muss ich tun, um weiterzukommen. Dieses Göttliche, sage ich mal, was einem dann eventuell an der einen oder anderen Stelle in einem literarischen Text begegnet, es sorgt natürlich auch dafür, dass man jetzt nicht ständig das gleiche Scheitern wieder erzählen muss. Das kann ich mir vorstellen, wäre vielleicht etwas zu langweilig gewesen. Und der Spieler hat natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nutze ein Walkthrough, ein Cheat, ich schaue bei YouTube nach. Hm. Ich bin dann tatsächlich so trotzig, selbst als Spielekritiker, der weiß, dass er Zeit verliert.
Mhm. Ja, ja.
Dass ich das einfach grundweg ablehne und mich wie ein Kind abschotte und auch nichts hören und sehen will von dem, was andere da draußen gemacht haben.
Aber auch da würde ich, also das habe ich in Lust am Scheitern zu zeigen versucht, ich würde eben auch sagen, dass das Spiel das mitdenkt. Also klar, man kann sagen, das ist eine kontingente Rezeptionshaltung. Es gibt Leute wie dich, die jetzt vielleicht eher dasselbe versuchen, andere gucken Guides. Ich glaube, das Spiel denkt das mit und belohnt das auch, dass man eben scheitert. Meine These war in dem Aufsatz, dass man eigentlich scheitern will, um die Erfahrung, die Auseinandersetzung zu verlängern. Ich bin da auch drauf gekommen, weil ich dann irgendwann eben auch ein Walkthrough geguckt habe, gebe ich gerne zu. Und dort hatte der YouTuber irgendwie ein Bild, mit dem er halt wie ein Halbgott durch die Welt sich bewegt hat und alles gewone-hitted hat. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist natürlich eine komplett andere Spielerfahrung, als meine das war. Das Ding ist ja, dass bei ihm die Welt gar nicht zur Geltung kam. Also man hat ja die ganzen Movesets der Gegner nicht gesehen. Und ich würde so weit gehen zu sagen, man will ja an den Gegner scheitern, um die Variation des Scheiterns zu erleben. Das war dann so mein Bezug zur Mystik, also dass man eigentlich erniedrigt werden will. Und da geht's mir dann nicht irgendwie um einen Masochismus oder so, sondern man will eigentlich diese Erfahrung machen, des immer stärker überwältigt Seins. Aber eben auch dieses Überwältigtsein erleben, dass das ja der Reiz ist an diesem Spiel.
Mhm. Und es wäre für mich auch eine totale Entzauberung,
genau.
Wenn ich, sei es auf einem leichten Schwierigkeitsgrad oder durch irgendein Waffenset oder durch einen Hinweis, so eine Situation so leicht bewältigen könnte. Und vielleicht ist es auch der Kontrapunkt zu unserem bequemen modernen Leben, wo wir natürlich den Weg des geringsten Widerstands suchen, wenn möglich. Das liegt ja in uns Menschen drin, kollektiv. Also, dass man Energie sparen möchte und trotzdem weiterkommen möchte. Das ist ja auch normal. Andererseits ist es in der Unterhaltung oft so gewesen, also jetzt in der digitalen Unterhaltung, dass Spieldesign dann immer weiter verwässert wurde und man das Gefühl hatte, man cruist so gemächlich durch die Welten und kloppt alles rechts und links weg, kommt in den Bosskampf und weiß, nach 2-3 Malen fällt der und dann ist man durch. Mhm. Und dieses, wenn man eine Tür öffnet in eine andere Welt, dann erwartet man wahrscheinlich auch, und das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit mit dem Zuhörer des Mittelalters, eben einen Spannungsaufbau, dass nicht alles so leicht ist, sonst beraubt man sich eines Teils der Faszination.
Genau. Und da war eben auch meine Überlegung, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht, ich habe sehr viel World of Warcraft gespielt, das sieht man auch in den Aufsätzen, ich mache immer Referenzen dazu. Ich habe das sehr gemocht. Als Spieler mag ich das Spiel sehr oder mochte es sehr in der klassischen Ausführung. Aber dort war der Punkt, wenn man dort etwas nachgelesen hat, man wusste, okay, wir müssen uns so und so aufstellen, der Boss macht das und das, dann konnte man diesen Encounter lösen. Es gibt solche Fälle auch im Souls-Universum. Irgendwie hier muss ich dieses Item holen oder das benutzen, das gibt's. Aber in den meisten Bosskämpfen kann ich mir noch so deutlich erklären lassen, was der Boss macht. Das Ding ist, das nützt mir nichts. Ich muss in die Konfrontation rein und ich muss eigentlich diese Auseinandersetzung mit ihm einüben. Also es ist eigentlich nur erlebbar und eben nicht durchschaubar. So. Und das finde ich wirklich an den Souls-Spielen so faszinierend, dass ich nur in der Konfrontation, in der Auseinandersetzung mit dem Spiel weiterkomme. Das war so mein Bezug zur Mystik, weil es da eben um Erfahrung, um Erleben geht und nicht so sehr um Durchschaubarkeit und Beschreibbarkeit.
Ja, es gibt eben nicht nur die Lust am Scheitern, die du erwähnt hast, sondern auch die Lust am Mysterium, die eben auch damit zu tun hat, dass wir ansonsten alles über, weiß ich nicht, Google, Wikipedia und Co., die Welt ist dechiffriert, die ist komplett erkundet. Eigentlich ist es ein bisschen komisch, denn man hat das ja schon gesagt, schon im 19. Jahrhundert gesagt, ne, dass da nicht mehr viel zu entdecken ist letztlich. Vielleicht ist das aber eben auch was sehr Menschliches, dass diese Lust auf Geschichten und Abenteuer, sei es in der Fantastik oder in Videospielen, dass die eben irgendetwas in uns drin anspricht, befriedigt, was wir einfach brauchen, um als Menschen Spaß zu haben und ein schönes Leben zu haben.
Ja, also Lovecraft, Cthulhu, ja, also eigentlich im Endeffekt.
es ist so, du hast in deinem Aufsatz auch noch über das Auftreten von Gegnern gesprochen, das haben wir jetzt hier nur angerissen, dann geht es darin auch um Wege und Grenzen, das fand ich auch interessant, auch um Tageszeiten und Lichteffekte, also in deinem Aufsatz steckt so viel, aber so viel Zeit haben wir heute nicht. Aber gibt es denn noch etwas, wo du sagen würdest, das hat dich am meisten überrascht, als du diesen Vergleich, diesen erzählerischen Vergleich angelegt hast?
Ich habe jetzt gerade noch einen weiteren Aufsatz dazu geschrieben, der jetzt auch schon publiziert ist in einem Sammelband zu Elden Ring. Wo ich das mit einem Lektüreprinzip von Peter Zondi in Verbindung bringe. Also dass eigentlich die Lektüre von literarischen Texten und die Auseinandersetzung mit Computerspielen sich auch in der Hinsicht parallelisieren lässt, dass man ja eigentlich die ständige Konfrontation sucht. Also wenn ich einen Text lese, geht es mir eigentlich nicht in einem bürgerlichen Sinne darum, dass ich mir den Text aneignen will, also dass ich dann sagen kann, ich habe ihn gelesen. Ja, ich kann sagen, okay, jetzt habe ich ihn bewältigt, jetzt kann ich ihn ins Regal stellen und jetzt ist das für mich kulturelles und symbolisches Kapital. Ich kann behaupten, so, das ist jetzt meins. Sondern es gibt eigentlich nur den permanenten Lektüreakt. Ich kann nur lesen. Ja. Und da würde ich eben sagen, bei From Software ist das recht ähnlich. Es gibt eigentlich nur den Moment vom effektiven Erlebnis. Ich kann nur jetzt gegen diesen Boss kämpfen. Und da finde ich eben auch diese Idee dann wichtig, dass ich den eigentlich gar nicht besiegen will. Das war für mich so beim Nameless King in Dark Souls 3 war das für mich so eine Erfahrung, weil ich den einfach damals nicht geschafft habe und mir dann aber gedacht habe so, und das ist jetzt keine Rationalisierung, sondern ich fand das wirklich eine Qualität im Spiel, dass man ja eigentlich gar nicht will, dass es vorbei ist. Also man will ja den Akt der Lektüre oder den Akt des Spielens, der Auseinandersetzung weiterführen oder wiederholen, dass das eigentlich das einzige Ziel ist oder nicht mal ein Ziel, sondern ein Modus, eine Praxis, um die es letztlich geht.
Ja, und ich würde sagen, wenn Videospiele das erreichen beim Spieler, dass man eine gewisse Angst davor hat, das letzte Kapitel, das Finale dann wirklich zu erleben und zu meistern, dann gehören sie zu den ganz Großen. Und es gab schon einige Fälle, wo ich dann tatsächlich vor diesem Ende gespeichert habe und auch gar nicht weiterspielen wollte. Manchmal aufgrund der Tragik, die sich da anbahnte. Also Stichwort Red Dead Redemption 2 zum Beispiel. Und auch bei Elden Ring war es so, dass es natürlich eine gewisse Form von Erleichterung ist, wenn man das bewältigt hat, diesen langen Weg. Aber gleichzeitig ist da so eine Wehmut.
Genau.
Und das erzeugen nur ganz wenige Spiele, dass man in diesem Moment dann schon wieder so eine Lust verspürt eigentlich. Meine Güte, wann geht's weiter?
Und das ist eine Paradoxie, oder? Man will es einerseits bewältigen, man will weiterkommen, man will das Spiel durchspielen, aber eigentlich will man das auch nicht.
Ja, das stimmt. Und vielleicht zum Abschluss, weil wir jetzt über Literatur gesprochen haben und weil ich da in meinem kleinen Artikel über deinen Aufsatz nicht wirklich drauf eingegangen bin, du hast in deinem Aufsatz auch einen Fantasy-Roman erwähnt, und zwar von dem Autoren Christian Krachte. Der erschien 2025 und nennt sich Air. Jetzt bespreche ich auf Spielvertiefung ja auch ab und zu Bücher. Und ja, könntest du vielleicht erläutern, warum du den in deinen Aufsatz integriert hast und worum es da geht?
Also Kracht schreibt Gegenwartsliteratur und baut manchmal so fantastische Elemente ein oder macht auch mal so kontrafaktische Geschichte. Jetzt in Air ist das recht lustig, weil ich schreibe das an einem Ort, das ist kein Artus-Roman, ja, das ist es nicht. Aber er spielt mit Elementen. Es gibt quasi so einen Teil, der in der echten Welt, könnte man mal sagen, angesiedelt ist. Und dann gibt es einen Bruch und wir befinden uns in einer Art anderen Ebene, also in einer anderen Welt. Und diese andere Welt funktioniert mittelalterlich, könnte man sagen, oder mit Fantasy-Elementen. Und wir haben dort eben ähnliche Dynamiken, wie wir sie auch in Elden Ring oder auch in einem Artus-Roman finden. Also diese Formate, wie ich sie nenne, zum Beispiel diese Wahrnehmung von Landschaft, den Einsatz von magischen Gegenständen oder die als magisch wahrgenommen werden, das besiegen müssen von Gegnern. Jetzt kann man sagen, das ist halt so eine Abenteuergeschichte. Aber ich fand schon, dass wir arthurische Elemente drin haben, weil eben auch Kracht selbst explizit arthurische Elemente einbaut. Es gibt so ein Bild, wo man Lancelot und Merlin sieht und am Schluss, wie formuliere ich das jetzt, spoilerfrei, also dieses Bild hat eine Sogwirkung, sage ich mal, und entwickelt so eine Art, auch eine eigene Agency, ja, und nimmt Einfluss. Und man könnte sagen, das Arthurische bricht in die Welt ein.
Würdest du diesen Roman Freunden der Fantasy empfehlen?
Ja, auf jeden Fall, weil es, glaube ich, so eine eben weil es nicht Fantasy im engeren Sinne ist, aber weil es mit Fantasy-Elementen spielt. Und das ist, glaube ich, schon sehr reizvoll, ja.
Okay, dann denke ich, war das doch noch ein schöner Lektüre-Tipp am Ende. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über Vigaloys und Elden Ring zu sprechen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe, für euch war das auch interessant und wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.